Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
23, 24, 25, vielleicht auch mit 26 oder 27 gehen viele von uns ja durch so eine Phase der Neuorientierung. Studium ist zu Ende oder man hat das erste Mal einen Job gewechselt, die Beziehungen hören auf, neue fangen an. Ein großer Umbruch ist da irgendwie und über allem die Frage, wo ordne ich mich jetzt da eigentlich ein? Welchen Platz habe ich in der Gesellschaft? Was will ich eigentlich und wer will ich dabei sein? Die Ab 21, dieses Mal über die Quarter-Life-Crisis und mit dabei ist auch diese Frau.
Oh fuck, hey, ich stehe hier wie im Vorraum meines Lebens. Ich dachte, jetzt bin ich angekommen, aber nein, auf einmal sind da 1000 Türen und ich weiß nicht, welche soll ich wählen.
Ulrike Schneider-Schmidt, Psychologin aus Berlin, wird uns aus ihrer Praxis erzählen, wie sie vor allem Millennials aus ihren Krisen raushilft. Millennials, die eben vor diesen 1000 Türen stehen, von denen sie eben gesprochen hat. Weniger praktisch als eher theoretisch wird's mit Matthias Rohrer vom Institut für Jugendkulturforschung in Hamburg. Er wird uns aufdröseln, inwiefern die Gesellschaft für unsere Quarterlife-Crisis mitverantwortlich ist. Los geht's aber jetzt mit Sebastian Goddemeier, Autor aus Berlin. Der ist von Münster in die große Stadt nach Berlin gezogen. Seine erste Krise aber, die hatte er noch in der Heimat.
Also gefühlt bin ich von einer Krise in die nächste geschlittert. Das ging so mit 18, glaube ich, los, kurz vorm Schulabschluss. Und da hatte ich so eine handfeste Identitätskrise, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Und dann dachte ich mir, wo kann man sich besser finden als in Berlin?
Was steckt da dahinter?
So das Gefühl, dass ich einen Platz brauche, wo ich selbst sein kann.
Mhm.
Und wenn man als schwuler Mann irgendwie aus Münsterland kommt, wo...
Streng katholisch?
Genau.
Konservativ?
Genau, wo einem nämlich ständig gesagt wird, dass man so nicht ist, okay ist, wie man ist. Dann entsteht da dieser Wunsch, relativ schnell irgendwo anders hinzugehen, wo man das Gefühl vielleicht hat, man selbst sein zu können. Und dieses Image hat Berlin ja an sich. Und dann bin ich hierher gekommen mit 19 und dann war auch erst alles cool, bin viel feiern gegangen mit meinen Kommilitonen damals. Und die ersten 3 Jahre war eigentlich alles cool und schön und es hat Spaß gemacht. Und ich dachte mir so, ja, geiles Leben, bis es irgendwann mal keinen Spaß mehr gemacht hat. Also ich hatte immer weniger das Gefühl, dass ich weiß, wer ich eigentlich bin und was mich ausmacht. Hab mich dann ziemlich stark in der Partyszene verloren, hab sehr viel Alkohol getrunken, waren Beziehungen, die ich so nicht haben wollte und wusste weder, wie ich da rauskomme, noch was ich jetzt eigentlich machen soll. Und dann weiß ich noch, ich war kurz vor Beendigung meines Studiums und ich hatte wahnsinnig Angst, dieses Studium zu beenden.
Was hast du studiert, ganz kurz?
Online-Journalismus, wovon einem jeder abrät. Ich habe es trotzdem gemacht.
Bei mir haben sie auch alle von Journalistik abgeraten, aber ich meine, man kriegt trotzdem einen Job.
Ja, es funktioniert trotzdem irgendwie. Ja. Genau, ich hatte wahnsinnig Angst davor, weil ich mir dachte, das ist so der Schritt ins Erwachsenenwerden und was mache ich danach? Danach muss ich wirklich auf eigenen Beinen stehen. Mhm. Papa zahlt dann nicht mehr die Miete und so. Und ich habe das dann 2 Jahre vor mir hergeschoben, habe gearbeitet und habe es erstmal ignoriert. Und desto näher das kam, desto größer wurde der Druck. Mhm. Und ich konnte mich gar nicht entscheiden, wo ich eigentlich hingehe im Leben, weil ich selber gar nicht wusste, wer ich war zu dem Zeitpunkt.
Gab es da irgendwie so einen Moment, wo sich das alles so zugespitzt hat, wo du gemerkt hast, jetzt hänge ich irgendwie zum 5. Mal in Folge mit einem Hangover hier vor der Glotze oder vor dem Laptop und versuche Netflix durchzuspielen. Eigentlich alles irgendwie ein bisschen doof. Ich muss was machen? Oder war das so ein schleichender Prozess insgesamt?
Es war schleichend. Also mit dem Alkohol wird es immer schlimmer mit dem Feiern gehen, bis ich mir dachte, meine Freunde sind schuld. Dann habe ich die Freunde quasi abgestoßen und war dann immer noch am Trinken. Und dann hatte ich eine ganz schlimme Nacht, wo ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin und mir dachte, um Gottes Willen, so wollte ich nie werden.
Was war da los?
Die
kurze Version vielleicht reicht uns.
Ich habe einen großen Sachschaden angerichtet da einfach mal 15.000 verbrannt.
Mutwillig oder was?
Nee, es war tatsächlich ein Unfall, aber das war so ein Ding, wo ich mir dachte, also wenn das passiert, dann hast du komplett die Kontrolle verloren. Und das ist dann passiert.
Sowas hatten wir ehrlich gesagt nicht gerechnet, als wir über Quarter-Life-Crisis nachgedacht haben. Also das kulminierte dann alles in dieser einen Nacht. Und was hast du dann danach gemacht?
Ich habe erstmal aufgehört zu trinken. Ich war zu der Zeit auch schon in psychotherapeutischer Behandlung ein Jahr lang. Und desto länger ich da drin war, desto schlimmer wurde quasi auch mein Partyleben. Weil ich mir dachte, also ich bin mit diesem Gefühl nicht klargekommen. Ich hatte immer so ein relativ starkes Gefühl des Verlorenseins und so einer Einsamkeit in mir und ich wollte das einfach mal nur weghaben.
Haben deine Freunde und Freundinnen das mitbekommen und dir irgendwie versucht, mal das zu stecken?
Nee, gar nicht. Also die Freunde, die ich hatte, von denen ich heute sagen würde, die waren recht stabil, die waren dann irgendwann mal nicht mehr da. Mhm. Und die Freunde, mit denen ich feiern gegangen bin, also die steckten ja selber drin.
Du warst auch viel auf Reisen in der Zeit?
Genau.
Oder waren es nur ins Ausland verlagerte Partys eigentlich?
Das waren ins Ausland verlagerte Partys auf jeden Fall. Also wir sind dann irgendwie nach Paris, Mailand oder Nizza oder so geflogen und dachten uns, wir gucken jetzt uns irgendwelche Länder an und kommen mal ein bisschen raus. Letzten Endes haben wir da aber genau dasselbe gemacht wie in Berlin und waren feiern und einkaufen.
Und die Leute, mit denen du da warst, die du verprellt hast, ging es denen ähnlich wie du? Weißt du das im Nachhinein?
Ich hatte letztens nochmal mit jemandem Kontakt und die tat mir ein bisschen leid, weil sie zum Beispiel ihre Rechnung nicht mehr bezahlen kann, aber stattdessen feiern geht und auch gar nicht weiß, wo sie im Leben hin möchte. Und die ist auch so, ja, Mitte 20.
Mhm. Ist ja eigentlich ein Alter, wo man auch noch, man muss sich ja nicht entscheiden. Ne? Das ist so, mir kommt es so vor, als wäre das auch so ein bisschen deutsch, so zu denken. Wir müssten uns mit Mitte 20 schon entschieden haben.
Geht so. Also ich kenne Amerikaner, die studiert haben und die einen riesigen Studienkredit auf ihren Schultern tragen und die den abbezahlen müssen. Also ich glaube, da hat man dann nicht so oft die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ich probiere jetzt mal dies und das aus und wenn das nicht war, dann mache ich halt was anderes.
Klar, Kohle muss immer reinkommen. Ja. Ja. Aber ich meine jetzt so selbsterfüllungsmäßig, ne? Also wenn es der eine Job nicht ist, dann mache ich halt den anderen Job. Das meine ich so.
Ich glaube aber, uns wird heute auch ziemlich stark vorgelebt, wie wir zu sein haben und dass so ein gewisses Bild vom Erfolg sehr wichtig ist. Zumindest war das was, wo ich mich sehr stark dran aufgehangen habe und woran ich geglaubt habe. Ich habe dann erst hinterher gemerkt, dass ich da auch beruflich Sachen gemacht habe und Entscheidungen gefällt habe, die so gar nicht zu mir gepasst haben. Und das hat dann 2 Jahre gedauert, bis ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, ich bin wahnsinnig zufrieden und ich liebe das, was ich tue.
Du hast dich deiner Sinnkrise gestellt und hast versucht herauszufinden, wer du bist und was du willst. Hat's was genützt?
Auf jeden Fall. Ich habe dann von einem auf den anderen Tag erstmal den Alkohol und die Partys aufgegeben, weil ich mir dachte, okay, also das Betäuben geht nicht mehr. So wollte ich mein Leben nicht weiterleben.
Und dann bist du was? Hast du dich in ein Flugzeug gesetzt?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Nee. Erst einen Monat später.
Okay.
Also ich bin dann nach L.A. geflogen, 1,5 Monate später zu einer Freundin. Die Flüge hatte ich allerdings zuvor noch betrunken gebucht.
Okay, also gut, aber das hat was genützt. Du bist dann dahin geflogen?
Ich bin dahin geflogen, genau, nüchtern, wie ich nur eben sein konnte. Und es war einfach mal gut, 2 Wochen nicht in meinem Alltag zu stecken, nicht in meiner Haut zu stecken, mich nicht um die Arbeit oder das Studium kümmern zu müssen. Und da war ich dann 2 Wochen lang und bin zu so spirituellen Programmen gegangen und so, war morgens in Venice Beach am Strand und habe mich da mit Leuten unterhalten. Und das hat mir sehr geholfen, erstmal runterzukommen und zu sehen, okay, es ist vielleicht alles gar nicht so schlimm und es gibt aber auch eine Lösung da draußen. Und diese Lösung für mich hieß erstmal Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit mit mir selber. Wer bin ich eigentlich? Wo möchte ich hin? Was sind meine Ziele im Leben? Wofür stehe ich eigentlich? Ich hatte ja gerade auch schon Beziehungen angesprochen und ich hatte halt viele Beziehungen, in denen es mir nur darum ging, eine Beziehung zu haben und nicht mit mir alleine zu sein. Und dann zu gucken, was möchte ich eigentlich wirklich? Und dadurch, dass ich dann halt auch den Alkohol und die Partys weggelassen habe, war dann für mich ganz schnell, also es wurde immer klarer, was ich eigentlich wirklich möchte.
Würdest du jetzt sagen, du hast das alles hinter dir gelassen?
Ja, also ich habe noch meine Probleme, auf jeden Fall. Es gibt auch noch Abende, wo ich mir denke, wow, was für ein Scheiß. Also wo ich gar nicht mit mir alleine sein kann. Das ist allerdings viel, viel besser geworden. Und ich habe zu dem Thema auch mal mit einem Psychologen gesprochen und der hat dann auch so Sachen gesagt wie, ja, man soll sich halt Beziehungen aufbauen und Intimität herstellen. Und wenn ich solche Momente jetzt habe, dann geht halt der Gang eben nicht mehr irgendwie in einen Club, sondern ich rufe einen Freund an und wir gehen was essen oder so.
Würdest du, wenn andere, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind und uns zuhören, raten, durch die Krise durchzugehen und es selber zu schaffen? Oder was rätst du denen?
Also wenn man da bis zur Unterlippe drin steckt, dann geht das nicht alleine. Also man sieht ja gar nichts mehr. Ich wusste ja damals auch überhaupt nicht, was ist los mit mir? Warum komme ich nicht klar? Wie werde ich das los? Wie kriege ich ein besseres Leben hin? Also ich musste mir sehr viel Hilfe von außen holen. Ich bin zu Gruppentreffen gegangen. Ich war, wie gesagt, in psychoanalytischer Behandlung und so. Und dann hat sich so irgendwann mal nach und nach dieser Nebel gelichtet. Und ich konnte dann relativ gut ausmachen, woher diese Probleme kommen, wie ich damit umgehen kann und wie ich diese Verbindung wieder zu mir selbst herstellen kann, die ich halt zuvor verloren habe.
Sebastian Godemeier, Autor aus ursprünglich Münster, lebt aber jetzt in Berlin, eine Stadt, die für ihn, wie übrigens für viele auch für mich, Segen und Fluch zugleich ist. Hier hat er Erlösung gefunden, aber auch seine größte Krise gehabt, seine Quarter-Life-Crisis. Vielen Dank, Sebastian.
Danke dir.
Studium beendet mit eben 21. Erster Job direkt im Anschluss. Burnout mit 23 und existenzielle Zweifel, für die man gerne die Gesellschaft verantwortlich machen würde. Wer über die Quarter-Life-Crisis spricht, wie wir in dieser ab 21, der kommt echt nur schwer daran vorbei, wie wir heute leben und arbeiten. Nämlich, würde ich mal behaupten, im Modus der permanenten Überforderung. Druck, 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 wie Olli Kahn mal gesagt hat. Es geht nicht allen so, das ist natürlich auch klar, aber doch ganz schön vielen von uns. Und manche, die zweifeln dann eben schon mit Mitte 20. Wo soll's lang gehen? Ich habe mit Matthias Rohrer gesprochen, Studien- und Projektleiter beim Institut für Jugendkulturforschung in Hamburg, und ihn gefragt, wieso das alles so ist. Schließlich hat man ja das ganze Leben noch vor sich, um auch gegebenenfalls die Richtung mal wieder zu ändern.
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das hat mit verschiedensten gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Was, glaube ich, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass über die jungen Menschen, die wir reden, die quasi in, ja, was wir als Quarterlife-Crisis bezeichnen, schlittern, das sind nicht alle jungen Menschen. Wir beobachten das vor allem bei höher Gebildeten. Das hängt damit zusammen, dass die meistens mit der 20 in ein Alter kommen, wo sie dann, wenn man so nennen will, in die Realität des Lebens entlassen werden. Und da stellt sie vor Probleme.
Dann fängt zum x-ten Mal der Ernst des Lebens an, nachdem man also in die Schule kam und dann das Abitur oder die Matura bei dir wahrscheinlich gemacht hat und dann zum Studieren anfängt oder eine Lehre anfängt. Und dann endlich ist man mit all dem fertig und dann fängt der richtige Ernst des Lebens mal wieder an.
Ja, genau. Also was sehr wichtig zu verstehen ist, dass sich Bildungsbiografien heute nach hinten verschieben. Also das heißt, dass wir quasi in der Gesellschaft, in der wir ja hier in Deutschland leben, quasi Bildungsabschlüsse immer später stattfinden. Das verschiebt sich quasi immer mehr in die Mitte 20er rein. Das heißt, so dieser, ich nenne es mal, ja, Ernst des Lebens ist vielleicht ein guter Begriff, also wo man sich dann irgendwie plötzlich um Job kümmern muss, vielleicht in der ersten ernsthaften Beziehung ist oder in einer Beziehung, wo sie dann schon langsam so die ernsthaften Fragen des Lebens stellen. Auch das passiert später. Wir haben eine spezielle Entwicklung am Arbeitsmarkt. Also das heißt so diese, ich nenne es mal fixe Berufsbiografie, also dass ich irgendwo bei einem Arbeitgeber anfange, ja, und wenn ich quasi nicht viel falsch mache, werde ich da bis ans Ende meines Lebens bleiben. Das findet immer weniger statt, teils freiwillig, ganz oft unfreiwillig. Vor ein paar Jahren gab es so diesen schönen Begriff der Generation Praktikum, befristete Dienstverträge, prekäre Dienstverhältnisse, gerade im höher gebildeten Segment, also wo man nicht mehr mit dem quasi guten 40-Stunden-Job dann irgendwie unterwegs ist, sondern teilweise mehrere Jobs parallel hat. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie junge Menschen das Leben wahrnehmen und ins Leben einsteigen.
Du hast vorhin schon in so einem kleinen Nebensatz angedeutet, wir reden vor allem über Menschen mit akademischen Abschlüssen. Warum ist das so? Also die in diese Krise reinschlittern.
Das hat auch wieder mehrere Gründe. Also das heißt, auf der einen Seite haben wir vor allem Jugendliche dann noch, die quasi mit niedrigem Bildungshintergrund, die wesentlich früher ins Berufsleben einsteigen. Das heißt, hier stellen sie dann gewisse Fragen, die sie vor allem bei jungen Akademiker und Akademikerinnen dann erst später stellen, stellen sie hier früher. Und dann haben wir heute in der Gesellschaft dieses schöne Phänomen, wir nennen das wissenschaftlich die Multioptionalität.
Ja. Ich kann viel machen.
Genau, ich kann viel machen. Das ist zwar wunderbar, auf der anderen Seite bringt es aber auch einen unheimlichen Entscheidungsdruck mit sich. Weil wenn ich natürlich viel Auswahl habe, dann habe ich auch ganz viele falsche Entscheidungen. Und das ist natürlich, umso höher quasi mein Bildungsgrad ist, ja, umso mehr Möglichkeiten habe ich auch. Und das ist, wir haben es plötzlich mit jungen Menschen zu tun, die sehr gut ausgebildet sind. Ja, denen eigentlich die ganze Welt offen steht. Das ist auf der einen Seite eine schöne Entwicklung. Auf der anderen Seite führt die aber auch zu Stress. Ja? Und Stress vor allem, weil es einen Entscheidungszwang mit sich bringt und immer auch quasi die Option dazu, die falsche Entscheidung zu treffen. Und das passiert jetzt zwar nicht erst Mitte 20, das können wir auch schon früher feststellen, aber Mitte 20 schlittern dann diese jungen Menschen schon langsam so in dieses Älterwerden-Denken hinein. Also dass quasi diese Entscheidungen unumkehrbarer werden. Mhm. Also wo ich vielleicht mit Anfang 20 noch so mit der Leichtigkeit ins Leben gehe und so ein bisschen nach der Trial-and-Error-Variante. Ja, mhm. Also wenn ich mit Anfang 20 das falsche Studium gewählt habe, dann mache ich halt 2 Jahre später was anderes und davon geht die Welt nicht unter. Aber mit Mitte 20 fängt dann schon langsam quasi der Kopf zu arbeiten an, dass es halt immer schwieriger wird. Also diese Freiheit wird dann schon eingeschränkt.
Das heißt, die Optionen sind mehr geworden, der Druck ist größer geworden insgesamt.
Genau, die Optionen sind mehr geworden und was auch noch ganz ein wichtiger Punkt ist, den ich noch nicht erwähnt habe, quasi, dass gleichzeitig wir es heute mit einer jungen Generation zu tun haben, die all diese Dinge auch in Gefahr sieht. Heißt konkret, also Wirtschaftskrise Mitte der 2000er Jahre, Klimakrise, all diese Schlagworte, ja, führen dazu, dass quasi junge Menschen ihre Zukunft zunehmend bedroht sehen. Mhm. Ja. Und das bringt natürlich dann nochmal einen Punkt mehr rein, wenn es darum geht, dass Entscheidungen unumkehrbar sind oder falsche Entscheidungen quasi große Auswirkungen haben und dass ich eben vielleicht nimmer die Möglichkeit dann habe, einen anderen Lebensweg einzuschwenken.
Matthias Rohrer, Studien- und Projektleiter beim Institut für Jugendkulturforschung in Hamburg, hat uns die gesellschaftlichen Umstände erklärt, die auch mit dazu führen können, dass man in eine Quarter-Life-Crisis reinschlittert.
Deutschlandfunk Nova.
Die Lebenserwartung in Deutschland liegt bei 78 Jahren bei Männern und bei 83 Jahren bei Frauen. Und wenn man jetzt sagt, nach dem ersten Viertel des Lebens droht eine fette Krise, dann landen wir ziemlich genau in der Phase, entweder kurz vor dem Ende des Studiums oder kurz nach dem Studium oder nach dem ersten Job. Man hat den Abschluss in der Tasche oder eben den ersten Job in Aussicht, zweiten Job in Aussicht, die ersten Euros sind regelmäßig auf dem Konto. Eigentlich könnte man sich freuen, aber viele können das eben nicht, weil die erste Krise da ist, die Quarter-Life-Crisis. Wie man die bekämpft, das wollen wir uns jetzt erklären lassen von Ulrike Schneider-Schmidt, Psychotherapeutin aus Berlin, die vor allem Millennials in ihrer Praxis behandelt, aber auch selber weiß, wie das ist mit der Quarter-Life-Crisis.
Ganz ehrlich, wer kennt's nicht? Diese Phase, Anfang, Mitte 20, wenn man aus dem Studium kommt, wenn man den geradlinigen Weg, wo es immer nur voranging, wo es immer nur ums nächste kleine Ziel ging, was man erreichen wollte, wenn man das erreicht hat und wenn es auf einmal diesen Moduswechsel gibt von immer voraus, immer was ist das Nächste, hin zu im Hier und Jetzt sein, das ist ein schwieriger Wechsel für viele.
Das war eine schöne Antwort. Also du kennst es aus eigener Erfahrung tatsächlich auch. Und wir wollen später noch dazu kommen, wie man das meistert, aber vielleicht sagst du uns noch, ist das denn ein psychotherapeutisch korrekter Begriff, die Quarter-Life-Crisis?
Also es ist ein populärpsychologischer Begriff, es ist keine psychiatrische Diagnose. Mhm. Das ganze Konzept ausgedacht haben sich eigentlich 2 Journalistinnen, haben das damals populär gemacht. Die waren in Yale, die haben das selber durch. Die sind eben auch in dieser Schiene gewesen von ich gehe in Richtung Abschluss, dann habe ich ihn endlich und dann kommt das eigentlich, worauf ich die ganze Zeit hingearbeitet habe und es befriedigt mich nicht.
Mhm. Die Welt steht einem offen, aber man weiß nicht, welchen Weg man einschlagen soll.
Ja, es ist diese Phase, wenn man einfach zu viele Optionen hat. Das kann meistens auch ein Punkt sein, der dann den Knick bringt. Mhm. Und das ist auch der Punkt, wo die meisten dann doch bei uns in der Praxis auch landen, wenn diese Krise eben zu Problemen führt. Wenn man sagt, oh fuck, hey, ich stehe hier wie im Vorraum meines Lebens. Ich dachte, jetzt bin ich angekommen, aber nein, auf einmal sind da 1000 Türen und ich weiß nicht, welche soll ich wählen. Mhm. Schauen alle nice aus. Aber ich
und überall könnte der heiße Preis dahinter liegen und man weiß nicht, was man wählen soll.
Genau.
Wir haben festgestellt in der Vorbereitung der Sendung, dass es so die eine Haltung gibt, die so ultra verständnisvoll ist, sagt so, ja klar, kenne ich auch aus eigener Erfahrung und so, es ist total schlimm. Und dann gibt es so die, sagen wir mal, etwas härtere Haltung, zu der ich mich auch zählen würde, wo man sagt, meine Güte, das Leben hat doch so viele Chancen. Außerdem ist es ja noch ganz schön lang. Man kann noch oft einen anderen Weg einschlagen. Ist jetzt nicht schlimm, wenn es jetzt mal ein bisschen bergab geht vielleicht. Mhm. Aber jetzt aus deiner professionellen Sicht, ist es ein Wehwehchen oder ist es eine ernstzunehmende Diagnose, wo man dann auch wirklich ran muss mit euren Mitteln?
Also, man muss wirklich unterscheiden zwischen, es ist einfach halt eine Lebensphase, in der ich mich befinde, die ich auch meistern kann mit meinen Mitteln, oder ist es ein Stressor, der für mich zu etwas führt, was zum Beispiel eine psychische Erkrankung dann auch sein kann. Mhm. Zu einer Depression beginne ich meine Unsicherheit mit Alkohol zu kompensieren. Kommt es zu Panikattacken, kommt es zu Ängsten, stehe ich mir selbst im Weg. Dann ist der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, hey, das ist jetzt nicht nur eine normale Entwicklungskrise, die wir alle durchhaben, sondern das ist jetzt der Weg in etwas, wo man vielleicht ohne professionelle Hilfe nicht mehr rauskommt.
Du hast schon skizziert, wo das hinführen kann, in unter anderem eine Depression. Was sind noch so mögliche Auswirkungen? Mhm. Die Mehrheit der Menschen, die zu euch kommt, die hat steht vor den besagten 1000 Türen und weiß nicht weiter. Woran leiden die dann noch so, außer dass sie nicht wissen, wofür sie sich entscheiden sollen?
Für die meisten ist es wirklich so eine Art Identitätskrise. Also man hat ein bestimmtes Bild von sich, ein bestimmtes Konzept. Irgendwann einmal mit 12, 13, 14, 15 denkt man sich, ach, wenn ich erwachsen bin, dann wird mein Leben so und so aussehen. Mhm. Und dann geht man halt diesen Weg, wo man denkt, okay, der wird zum Ziel führen. Man beginnt zu arbeiten, man beginnt ein Studium und dann irgendwann einmal merkt man, nein, das ist vielleicht doch nicht das Richtige. Mhm. Also eine Identitätskrise ist es, wo die meisten dann auch irgendwie halt jetzt nicht weiterkommen und sagen, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Bin ich ich? Folge ich meinem Weg? Oder ist es vielleicht doch die Mama, die mir da irgendwie mit 3 schon das erste Arztköfferchen geschenkt hat?
Oder der Papa, genau. Korrekterweise die Väter auch nicht außen vor lassen.
Ja, genau, sorry. Ja, das ist natürlich noch ein Punkt. Gerade bei Frauen kann es auch in der Quarter-Life-Crisis dazu kommen, dass sie den Kinderwunsch zum ersten Mal spüren und sich fragen, ja, ist es jetzt etwas, was ich angehe? Ist vielleicht der Partner überhaupt auch gerade der Richtige? Also kann natürlich auch große partnerschaftliche Auswirkungen haben.
Da sind natürlich Dinge wie Tinder oder andere Apps, die einem nochmal eine Million Türen aufmacht, nicht gerade förderlich dabei. Arbeiterkinder, wo jetzt vielleicht in der Familiengeschichte nicht so wahnsinnig viele auf der Uni waren, wenn überhaupt welche, die sind weniger anfällig für Quarter-Life-Crisis oder kommen die einfach nur nicht zu euch damit?
Es gibt die Theorie, dass sie weniger anfällig sind, weil es eben diese lange Zeit der Schulbildung von 6 bis 26 zum Beispiel war ich in Schule, danach in der Uni, dass die so eine Struktur gibt, so einen Halt. Wir sind dann auch irgendwie ganz doll geeicht darauf, dass diese Leistungsrückmeldung, die wir bekommen, unseren Selbstwert definieren. Und wenn das wegfällt, dann kommt das Loch. Das ist eben eine Theorie des Ganzen. Weil ich hatte eben auch eine Patientin, die aus einer Arbeiterfamilie stammte, eine Ausbildung gemacht hat und dann eben merkte, okay, die Arbeitswelt ist nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Ich werde hier von einem unbezahlten Praktikum ins nächste weitergereicht. Ich kann das nicht. Das hat bei ihm auch eine Identitätskrise ausgelöst.
Ich habe schon gesagt, hauptsächlich Millennials kommen zu euch in die Praxis und mir wurde auch gesagt, dass ihr bis 2021 gut zu tun habt, gut ausgebucht seid. Für euch also eigentlich eine gute Sache. Ist es ein Massenphänomen?
Es ist vielleicht auch ein Stück ein Berliner Phänomen, weil sich halt hier auch gerade diese vielen Optionen tummeln. Meine Kollegin bietet auch Online-Therapie an, was sich auch sehr gut mit dem Millennial-Dasein von okay, ich bin heute hier und morgen in Istanbul vereinbaren lässt. Massenphänomen. Also jein. Ich denke, es gibt für mich persönlich einen Trend, der mit der Leistungsgesellschaft per se zusammenhängt. Mhm. Wir alle sind diesem Motto aufgesessen, du kannst alles erreichen, wenn du es nur möchtest. Wenn du dich nur weit genug aus dem Fenster lehnst und wirklich ganz doll anstrengst, dann kannst du wirklich alles werden und alles machen, was natürlich auch eine Illusion ist. Aber dennoch unsere Generation, die hat es einfach auch mit der Muttermilch aufgesogen bekommen. Es wurde überall transportiert. Und wenn man dann selbst aber im eigenen Leben merkt, so nein, hey, da gibt es Grenzen für mich. Und gerade an diesem Punkt stoßen wir oftmals an die ersten Grenzen. Das ist dann das, wo man sagt, okay, ja, hier kommt vielleicht die Quarter-Life-Crisis dann zum Tragen.
Wir wollen jetzt nicht eurer Praxis sozusagen vorweggreifen, können wir ja auch gar nicht in der Kürze der Zeit, aber was ist so ein Weg raus aus dieser Krise? Also was sind so die ersten 2, 3 Schritte, die man gehen sollte, um vielleicht da ein bisschen Halt wiederzufinden?
Man muss weg von diesem, was kommt als nächstes denken, hin zum, was ist eigentlich bereits hier passiert und was passiert ist auch noch im Hier und Jetzt. Was habe ich denn alles schon erreicht? Das ist auch eben so eine Tendenz, die ich jetzt immer sehe. Das, was man schon erreicht hat, wird überhaupt nicht mehr gewertschätzt. Weil es gibt immer noch andere Leute auf Instagram zum Beispiel, deren Leben ist ja noch viel toller als meines. Also soll es ja nicht weitergehen mit dem Selbstoptimieren. Nein. Was bin ich, was habe ich bereits erschaffen? Was bin ich bereits als Mensch? Bin ich vielleicht zum Beispiel eine gute Freundin, bin ich ein guter Zuhörer? Auch ich habe Stärken, sich darauf besinnen. Mhm. Und eben dieses im Hier und Jetzt bleiben.
Also da gibt's Aufschreiben auch so, das Ganze?
Zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es auch viel so Übungen, die oftmals aus der Achtsamkeit entlehnt worden sind. Dieses zurück in die Realität, raus aus dem Gedankenkarussell, raus aus dem, was könnte ich denn noch alles machen, ins Hier und Jetzt. Und natürlich auch so, wenn Entscheidungen zu treffen sind, dann kann man auch gemeinsam mit demjenigen dann in den Prozess einsteigen.
Das ist sozusagen auf der individuellen Ebene ein erster Schritt. Da folgen dann wahrscheinlich eine ganze Menge mehr Schritte, stelle ich mir vor. Und das jetzt noch ein bisschen größer gedacht sozusagen, die Gesellschaft, die ja immer sehr böse ist und einem wahnsinnig viele Zwänge auferlegt. Aber was müsste sich da ändern, abgesehen davon, dass man Tinder abschalten müsste und Instagram wahrscheinlich, damit man da ein bisschen zurechtkommt. Aber wo müssen wir da hin, dass das alles nicht mehr so multioptional ist und schwierig?
Oh, das ist eine große Frage. Die Gesellschaft denn dann, gell?
Ja.
Also, ich denke, es ist eine Bildung unter Anführungszeichen bereits bei den Kindern. Das können die Eltern übernehmen. Das kann natürlich auch so die Schule mal sagen. Was sind denn andere Werte im Leben, die es neben dem Akademischen gibt? Was sind denn für andere Werte auch wichtig? Zum Beispiel Gemeinschaft. Gemeinschaft ist etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft ein bisschen so abhanden gekommen
Komplett
ist.
Komplett hinten runterfällt, ehrlich gesagt.
Ja, ist auch, weil die Religion hat den Stellenwert verloren.
Ja.
Einzelne steht für sich. Und da gibt es ja vielleicht mit Fußballvereinen Ersatz, aber da ein bisschen mehr auch wieder auf diese gemeinschaftlichen Rituale zum Beispiel Bezug zu nehmen.
Ulrike Schneider-Schmidt, Psychotherapeutin aus Berlin, über Wege raus aus der Quarterlife-Crisis. Wenn wir euch damit helfen konnten, gerne geschehen. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, empfehlt uns doch zum Beispiel gerne weiter oder folgt uns einfach, zum Beispiel bei Spotify, um wirklich keine Folge der Ab21 zu verpassen. Am Mikro für euch, Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.